Nun, bei den Jüngern liegen bewegende Stunden und Tagen zurück. Vom gefeierten König und wird Jesus plötzlich zum Verratenen, Verhörten, Verurteilten und schließlich zum Gekreuzigten. Und die Jünger sind mittendrin. Die Jünger mussten alles mit ansehen, ja sogar miterleben und waren dabei ja gefühlt völlig machtlos. Sogar Petrus, einer von den engsten Freunden von Jesus, einen der engsten Jünger, ist tief in dieses Geschehen sogar verstrickt. Zuerst zum Beispiel greift er den Soldaten an, als Judas Jesus verrät. Jesus stoppt ihn. Jesus ermahnt ihn und heilt dann das Ohr des Soldaten. Einige Stunden später dann das, Petrus verleugnet Jesus. Dreimal sagt er, nein, ich kenne ihn nicht. Und genau das hatte Jesus vorhergesagt. Und der Hahn kräht. Petrus begreift, was geschehen ist. Er ist zutiefst, zutiefst traurig. Petrus weint. Petrus ist erschüttert. Petrus, er hat versagt. Und er ist im Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Als Jesus schließlich verurteilt wird und dann am Kreuz hängt, fliehen alle Jünger, alle 11. Keiner ist dabei. Was wir aber mitbekommen, dass einige Frauen bis zum Ende der Kreuzigung dabei waren, vom Weiten vieles beobachtet haben und sogar gesehen haben, wo Jesus hingelegt wurde. Das haben wir am Freitag gehört, Josef sein Grab zur Verfügung stellt und Jesus dort hineingelegt wird. Und dann bricht der Sabbat an, der Samstag kommt, Ruhe kehrt ein, Jesus ist tot und die Jünger haben sich zurückgezogen. Sie trauern, sie schweigen und wir merken, es ist gefühlt keine Hoffnung, keine Perspektive da. Alles scheint vorbei zu sein, eine Hoffnungslosigkeit ist hier irgendwie zu spüren. Und dann werden wir mit hineingenommen in Markus-Evangelium von einigen Frauen, die sich auf dem Weg machen und die hier scheinbar das Ganze noch nicht aufgegeben haben. Und diese drei Frauen, von denen wir gleich hören werden, das ist zum einen die Maria Magdalena, die Kinder haben uns von dieser Frau kurz erzählt. Es war die Frau, die Jesus geheilt hatte, von sieben Dämonen befreit hatte. Sie war zutiefst dankbar für Jesus, der ihr Leben komplett verändert hatte. Sie war zur Jüngerin geworden. Dann Maria, die Mutter von Josef. Wahrscheinlich war das, so genau weiß man nicht, wer diese Maria war, aber wahrscheinlich eine nahe Verwandte von der Mutter von Jesus, Maria. Und dann Salome, auch eine Frau, die sehr nah an Jesus dran war. Das ist die Mutter von Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus werden sie ja genannt, die auch immer wieder dabei war und das miterlebt hat, sehr nah an Jesus dran war. Von diesen Frauen wird nun berichtet und in diese Geschichte steigen wir gleich mal mit ein. Und ich habe den Predigtthema heute genannt, das Wunder von Ostern, Jesus lebt. Und wir werden uns drei Punkte anschauen. Zum einen die Überraschung am Grab, die Osterbotschaft am Morgen und die Reaktion auf diese Auferstehung, auf diese Botschaft. Und wir steigen mal ein in diese Geschichte, die in Markus 16 berichtet wird, in den ersten 4 Verse. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. An dem Sabbat oder von diesem Samstag wird uns nicht viel berichtet, was los war. Aber es scheint ja wirklich eine Stille, eine Ruhe da gewesen zu sein. Aber was bei den Jüngern natürlich war und bei den Frauen, eine Ratlosigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, eine Unruhe, eine Trauer. Sie hatten auf Jesus vertraut. Sie hatten sich darauf verlassen. Sie sind mit ihm gegangen über Jahre. Und jetzt war alles vorbei. Jesus tot. Und das Interessante ist, die Frauen, als der Sabbat vorbei war, und der Sabbat war dann so beim Sonnenuntergang, war der Sabbat vorbei, machen sie sich sofort auf den Weg, nämlich um Gewürze und Salben einzukaufen, weil das war dann erlaubt. Und dann am nächsten Morgen, so schnell es geht, am Sonnenaufgang, wahrscheinlich zwischen 5 und 6 Uhr morgens, aufzubrechen, um den letzten Liebesbeweis Jesus zu zeigen. In der jüdischen Tradition war es nämlich üblich, Verstorbene mit Ölen und Gewürzen zu salben. Es war wie ein letzter Liebesdienst, um den Körper zu ehren, aber auch um den Verwesungsgeruch zu lindern, aber auch um Abschied zu nehmen. Jetzt ist am Karfreitag ja vieles ganz schnell gelaufen. Jesus ist am Kreuz gestorben und vor Sonnenuntergang, bevor der Sabbat anfing, musste Jesus so schnell wie möglich ins Grab gelegt werden, sonst hätten sie das nicht machen können. War alles so schnell gegangen, dass keine Möglichkeit gewesen ist, sich von Jesus zu verabschieden, Abschied zu nehmen. Und das wollen die Frauen hier wohl nachholen. Sie wollen noch zum allerletzten Mal zu Jesus gehen, ihn salben und dann den größten Liebesbeweis dann zeigen. Und mit Sicherheit gingen diese Frauen an diesem Morgen mit Trauer im Herzen, so wie die Kinder es uns vorhin erzählt haben. Wir haben den Osterbotschaft, wir kennen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Für uns, wir blicken auf die Geschichte zurück. Wenn wir uns aber hineinversetzen in die Situation der Menschen damals, der Jünger damals, sie kannten noch das Ende nicht, sie waren noch in dieser Trauer, sie waren noch in dieser Hoffnungslosigkeit und wussten nicht, wie geht es jetzt weiter. Die Jünger verstecken sich sogar, sie sind weit weg. Und die Frauen brechen hier auf an diesem Sonntagmorgen. Und mit Sicherheit haben sie sich über die in den letzten Stunden unterhalten, was passiert ist, was los war. Und Markus nimmt uns hinein in eine Fragestellung, die bei den Frauen aufkommt. Ein großes Problem, was scheinbar plötzlich aufkommt, der Stein. Wer rollt uns eigentlich den Stein weg? Anscheinend haben sie sich vorher nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, aber sie wussten, weil sie es beobachtet haben, es ist ein Riesenstein vor dieses Grab gewälzt worden. Für die Frauen unmöglich, diesen Stein wegzurollen. Vielleicht kamen auch Zweifel auf, macht es überhaupt Sinn, jetzt weiterzugehen, um diesen Stein irgendwie von anderen wegrollen zu lassen? Vielleicht die Jünger zu holen, Männer zu holen, die uns da helfen. Und das Interessante ist, während sie sich überhaupt Gedanken machen, während sie sich darüber unterhalten und diese Frage stellen, blicken sie auf und sehen etwas Erstaunliches, der Stein ist weggerollt. Das Problem ist gelöst. Und ich finde es so besonders, dass Markus uns hier in der Ostergeschichte mit hineinnimmt in typische menschliche Sorgen und Fragen, die uns beschäftigen. Trotz der Feiertage, trotz dem, was alles los ist, bringen wir unsere alltäglichen Sorgen und Nöte mit, oder? Vielleicht sitzt du hier an diesem Morgen und du hast Gedanken, wie es nächste Woche weitergeht. Hast Sorgen und Nöte, hast einen riesen Stein auf deinem Herzen und ich weiß nicht, was dein großer Stein heute Morgen ist. Und du dir vielleicht auch die Frage stellst, wer wälzt mir diesen Stein weg? Und du suchst vielleicht nach menschlichen Lösungen, wie diese Frauen es getan haben. Sie rechneten nicht aber mit einem großen Gott. Für einen großen Gott, wo einen riesigen Stein nicht mal wie ein kleiner Sandkorn ist. Wie in eine Kleinigkeit, diesen Stein wegzurollen. Und das erleben diese Frauen hier. Sie sind mittendrin im Geschehen, wo Jesus plötzlich Gott ein Wunder tut und sie dürfen es erleben. Gleichzeitig zeigt es einfach auch auf die was das größte Problem, dass der größte Stein in unserem Leben eigentlich ist, nämlich die Schuld und Sünde, die uns belastet, die auf uns drückt. Und ich weiß nicht, vielleicht welche Schuld auf deinem Herzen liegt. Die gute Nachricht an diesem Morgen ist, Jesus ist derjenige, der diesen Stein von deinem Herzen wegrollen kann. Er ist dafür am Kreuz gestorben, um diesen Stein, der dich bedrückt, der dich belastet, wegzurollen. Und so wie die Jünger damals, leben auch wir zwischen Karfreitag und Ostersonntag, oder? Wir stehen zwischen Trauer und Freude, zwischen Verzweiflung und Hoffnung, zwischen dem, was war und dem, was vielleicht kommen könnte, zwischen dem Schmerz des Verlustes und der leisen Ahnung, dass vielleicht noch nicht das Ende ist, zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen dem Grab und der Verheißung des Lebens. Und die Frauen sind hier mittendrin in diesem Geschehen und erleben, dass der Stein weg ist. Sie erleben eine Überraschung am Grab. Der Stein ist weg. Ich finde, dass wir dieses Jahr zu Ostern eine ganz besondere Dekoration hier vorne haben. Wenn ich euch mit hineinnehmen darf, allein hier, das, was wir an Karfreitag ja in besonderer Weise auch hineingenommen wurden, auch in der Predigt von Thomas, wo Jesus am Kreuz stirbt und hier die Dornenkrone trägt, von Römern bewacht wurde, mit dem Speer letztendlich ja reingestochen wurde, als König eigentlich gefeiert, und dieses Gewand steht ja als königliches Gewand da, und gleichzeitig Rot steht ja für etwas Königliches, aber auch gleichzeitig ist Blut geflossen an diesem Kreuz für dich und für mich, für unsere Schuld. Das ist an Karfreitag passiert. Und lasst mich mal euch mit hineinnehmen in die nächste Situation und das, was wir hier vorne sehen, und einen Blick darauf richten, auf diese weiße Tür. Ist es nicht eine hoffnungsvolle Tür? Das ist symbolhaft, will ich es heute Morgen als das Grab darstellen. Und was die Frauen an diesem Sonntagmorgen erleben, ist, dieser Stein ist weg, die Tür ist offen, die Tür ist offen, nämlich zum Grab. Die Einladung, reinzugehen, was dort ist. Oh, die Tür ist... Nee, das sollte jetzt nicht so sein. Die ist wirklich offen. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen, nämlich in die nächste Szene, die wir im Markus-Evangelium lesen. Was die Frauen nun machen. Sie gingen nun in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Erschreckt nicht, sprach er zu ihnen. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Die Überraschung war riesig. Die Überraschung war groß. Das, was sie nun hier erlebt haben, nämlich die Überraschung, dass Jesus lebt. Also, wenn ich in dieses Grab da hineingegangen wäre, ich würde jetzt tatsächlich auch einen Toten vielleicht erwarten, und plötzlich spricht dort jemand diese Frauen an. Mir wäre das Herz in die Hose gerutscht, ich wäre weggerannt. Ich kann mich voll in die Situation der Frauen hineinversetzen, dass sie erschrecken. Völlig normal, völlig menschliches. Sie erschrecken, weil sie das gar nicht erwarten. Diese Osterbotschaft, die dann plötzlich der Bote Engel, der Engelbote, also wirklich ein Engel dort sitzt. Im Lukas-Evangelium wird uns von zwei berichtet. Markus spricht nur von dem einen, der dann wahrscheinlich der Sprecher war, der die beste Botschaft für die ganze Welt hatte. Er ist auferstanden. Schaut, seht euch das nochmal an. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Ihr Lieben, das ist die beste Botschaft, die wir heute Morgen auch hören dürfen. Ich finde es so beeindruckend, am Freitag spricht Jesus drei mächtige Worte aus, die für mich immer wieder besonders wirken. Wo Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Und in diesem vollbracht ist so eine tiefe Botschaft drin, es ist erledigt. Die Schuld ist bezahlt. Es ist vorbei. Und am Ostersonntag kommen drei Worte von dem Engel, der dann sagt, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, er lebt. Ihr Lieben, das ist für uns Kinder Gottes die beste Botschaft. Aber nicht nur für uns Kinder Gottes, auch für diejenigen, die es vielleicht noch erahnen und noch nicht erlebt haben. Möchte ich diese frohe Botschaft heute gerne weitergeben, dass du es auch erlebst. Diese Botschaft, die eine hoffnungsvolle Botschaft ist. Das Grab ist leer. Es ist nicht ein dunkles Grab, sondern ein helles Grab. Die Tür ist offen. Die Tür ist geebnet für die Ewigkeit. Und das ist die hoffnungsvolle Botschaft vom Auferstandenen. Hoffnung für ein ewiges Leben. Eine Auferstehungshoffnung über die Gewissheit der Vergebung. Denn durch die Auferstehung wird bestätigt, dass Jesu Tod am Kreuz für unsere Sünden ausreichend war. Paulus beschreibt es in Römer 25 folgendermaßen. Er sagt, er ist um unserer Sünden willen dahingegeben. Das ist am Kreuz passiert. Und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das ist an Ostersonntag passiert. Dass wir jetzt vor Gott stehen und eines Tages, wenn wir vor Gott stehen werden, Jesus sagen wird, für ihn habe ich bezahlt. Für Thomas habe ich bezahlt. Für Erwin habe ich bezahlt. Er darf in den Himmel kommen. Du darfst in den Himmel kommen. Es ist eine Einladung, die wunderbar ist. Die Auferstehungsbotschaft ist aber auch eine Botschaft, die aufzeigt, dass der Tod keine Macht mehr hat. Keine Macht. Und dass diese Kraft, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat, diese Kraft in dir und mir heute genauso wirksam ist. Glauben wir das? Und ich finde es so besonders, dass diese Auferstehung uns nochmal einen Sinn und Ziel im Leben gibt, nämlich nicht mehr, dass das Leben nicht mehr auf das Irdische hier begrenzt ist, sondern dass wir ein Teil von Gottes ewigem Plan sein dürfen. Ist es nicht wunderbar? Nun, wenn wir uns aber nochmal in die Frauen versetzen damals, für sie stand plötzlich die Welt Kopf. Sie hatten ja etwas komplett völlig anderes erwartet. Sie hatten erwartet, dass sie Jesus zum allerletzten Mal dort salben werden. Und nun steht die Welt für sie komplett Kopf. Es war wahrscheinlich ein Gefühl zwischen Trauer, Überraschung, Entsetzen, Freude. Alles kam aufeinander auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr komplett überrascht werdet und etwas passiert, was ihr überhaupt nicht erwartet habt. Man ist manchmal vielleicht total überfordert. Und sie wurden komplett überrascht. Und der Engel hat eine ganz besondere Botschaft noch für diese Frauen. Er gibt ihnen direkt einen Auftrag mit und sagt, seht, das Grab ist leer. Aber behaltet diese Botschaft nicht für euch, denn diese Nachricht muss weitergetragen werden, allen erzählt werden und in besonderer Weise meinen lieben Jüngern, mit denen ich über 3 Jahre zusammen war. Und sagt es bitte Petrus. Das finde ich hier besonders, dass hier Jesus in dem Moment an den Petrus denkt. Petrus, der zutiefst erschüttert war, der in einer Glaubenskrise steckte, der Jesus verleugnet hatte und das Gefühl hatte, ich habe versagt für immer. Es gibt nichts auf der Welt, was mich aus dieser Trauer wieder rausholen kann. Dass mir irgendjemand dass Jesus mir überhaupt diese Schuld, die auf ihn lastete, irgendwie davon befreien kann. Und vielleicht kannst du dich mit diesem Petrus identifizieren. Vielleicht hast du dich auch über die Jahre von, hast du Jesus, warst mit Jesus unterwegs und hast ihn verleugnet. Bist von ihm gegangen. Und du erlebst vielleicht diesen Schmerz und würdest gerne wieder zurück und hast aber das Gefühl, kann mir überhaupt vergeben werden? Dann ist die Botschaft heute Morgen an dich, wie auch für den Petrus damals es galt, Jesus lebt und Jesus liebt dich. Und es gibt nichts auf der Welt, was dich von ihm dann trennen kann. Nimm diese Botschaft an. Und genauso dürfen wir diese Botschaft, wie auch die Frauen eigentlich, diese Botschaft an andere weitertragen. Und ich finde es so besonders, dass Jesus nicht nur die große Menge im Blick hat, nicht nur die Gruppe, sondern auch jeden Einzelnen persönlich. Vielleicht bist du so ein Bote Gottes, der diese Nachricht an jemand anders weiterbringen soll. Vielleicht hat dir Gott eine Person aufs Herz gelegt. Wenn nicht, dann bete vielleicht darum, dass Gott dir eine Person aufs Herz legt. Eine Person mit Namen. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, wer ist dein persönlicher Petrus, dem du diese Nachricht weitergeben sollst? Der diese Nachricht hören soll, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass Jesus ihn liebt. Aber wie war jetzt die Reaktion oder wie ging diese Geschichte weiter? Markus berichtet es uns in Vers 8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und ein Entsetzen befallen. Und es ist interessant, wie jetzt die Frauen weiter reagieren und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Also diese Botschaft von diesem überwältigenden Grab scheint für diese Frauen überwältigend gewesen zu sein, dass sie es scheinbar sich in dem Moment sogar nicht trauen, es weiterzuerzählen. Vielleicht sitzt der Schrecken auch sehr tief. Die Angst lähmt. Warum sie genau schweigen, wissen wir nicht genau. Aber wenn wir uns in diese Frauen hineinversetzen, was sie erlebt haben, was sie bewegt hat, und in die damalige Kultur, vielleicht war es auch dieser Gedanke, uns Frauen glaubt doch sowieso niemand. Es war damals tatsächlich in der jüdischen Kultur so, dass Frauen nicht mal als Zeugen galten. Vielleicht kamen diese Gedanken auch, warum sollten wir das weiterzuerzählen, uns wird sowieso keiner glauben. Oder wie werden die anderen wohl reagieren? Werden sie uns auslachen, verurteilen, ignorieren? Vielleicht war es wirklich diese Menschenfurcht aus einer Angst, die auch wir gut kennen, oder? Denn wenn ich an mich persönlich denke, wir kennen die beste Botschaft, die es gibt. Und das ist die Auferstehungsbotschaft. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wir wissen, nur er ist die Antwort auf die tiefsten Fragen und Sehnsüchte der Menschen. Und doch, wir schweigen. Vielleicht aus Angst, nicht ernst genommen zu werden, vielleicht auch aus Sorge, dass man uns nicht versteht oder dass wir vielleicht anecken. Vielleicht fürchten wir auch das Stirnrunzeln oder das Kopfschütteln, die Ablehnung. Und wir machen uns vielleicht Gedanken, wie es sein könnte und tun es nicht. Und so sind die Frauen damals, sind uns gar nicht so fremd, oder? Doch es geht weiter. Ja, sie verstecken sich, diese Frauen, anscheinend. Und Markus nimmt uns hinein in die nächsten Verse ab Vers 9 und berichtet uns, dass es noch weiteres passiert ist. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Die Jünger halten sich irgendwo versteckt auf und sie trauern, sie weinen. Jetzt erlebt die Maria Magdalena, die Jesus dann plötzlich erstmal als einen Gärtner erkennt, dass es Jesus persönlich ist, wo er ihren Namen ausspricht, sieht sie, ja wirklich, Jesus lebt tatsächlich. Und jetzt rennt sie los zu den Jüngern. Und sie erzählt ihnen, hört mal, wir haben die Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben das leere Grab gesehen. Und gerade eben ist Jesus mir im Garten erschienen und ich habe ihn wirklich selber persönlich gesehen und gesprochen. Er hat sogar meinen Namen gesagt. Und die Jünger, wie Lukas es beschreibt, sie denken, es ist ein Märchen. Das kann nicht wahr sein. Sie glauben nicht. Sie können es nicht fassen, sie können es nicht glauben. Das Interessante ist, dass in dieser ganzen, also sie kommen anscheinend auch nicht auf die Idee, darüber nachzudenken, was Jesus mehrmals zu ihnen gesagt hat, als er mit ihnen unterwegs war. Er hatte mehrmals erwähnt, ich werde sterben und ich werde am 3. Tag wieder auferstehen. Das hat Jesus gesagt, mehrmals. Und sie scheinen das in dem Moment entweder völlig wegzublenden oder gar nicht daran zu glauben. Sie lassen sich anscheinend auch gar nicht darauf ein. Aber es bleibt ja nicht bei diesem einen, sondern danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Hier wird von einer Begebenheit gesprochen, das sind die Emmaus-Jünger, die auf dem Weg sind und plötzlich Jesus begegnen. Und Jesus erzählt ihnen alles. Jesus öffnet sogar die Schriften und erklärt, wo auf ihn hingewiesen wurde, dass selbst im Alten Testament, in den Schriften, genau davon gesprochen wird. Als sie das verstehen und merken, dass es Jesus ist, rennen sie zurück, um es den Jüngern zu erzählen, die immer noch trauern, aber sie glauben nicht. Lukas erwähnt, dass Petrus dann losrennt und es jetzt selber anschauen will. Er läuft in dieses leere Grab, um sich anzuschauen, und dann staunt er. Aber hier diese Nachricht stößt auf Unglauben. Die Auferstehungsbotschaft ist eine Botschaft, die auch immer wieder auf Unglauben stößt. Vielleicht erlebst du das, wenn du das weitererzählst. Vielleicht wirst du es erleben, wenn du es den anderen weitergibst, dass du genau das erleben wirst und das erlebst. Ein Unverständnis. Es ist ein Märchen. Daran kann man doch nicht glauben. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass Jesus auferstanden ist. Und trotz Fakten und Zeugenaussagen reichte es den Jüngern irgendwie gar nicht aus, sie glauben daran nicht. Und ich finde es so interessant, dass Jesus den Jüngern immer weiter nachgeht. Obwohl es ein Unglaube bei diesen Jüngern da ist, sie es nicht verstehen können, nicht wahrhaben wollen. Und es ist ja auch so, sie trauern um etwas, was in der Realität ja gar nicht mehr ist. Sie trauern, dass Jesus tot ist. Sie trauern, dass es vorbei ist. Obwohl Jesus schon längst auferstanden ist, obwohl Jesus schon längst lebt, obwohl dieses Problem schon längst gelöst ist, obwohl sie eigentlich sich freuen sollten, trauern sie immer noch und weinen und beklagen es. Vielleicht steckst du in dieser Not, in dieser persönlichen Not drin. Und Jesus hat die Lösung für dein persönliches Leben. Er kann dich komplett umkrempeln, komplett verändern. Die Lösung ist schon längst da, aber du scheinst in deinem Problem, in deinen Nöten tief verstrickt zu sein. Jesus ist etwas Besonderes, nämlich diese Hoffnung, die wir heute Morgen erleben dürfen. Und dann Vers 14, offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Jesus hatte mehrere Boten zu den Jüngern geschickt. Aber gerade die Jünger, gerade von denen man das eigentlich erwarten würde, dass sie sich freuen, dass sie daran glauben, stößt diese hoffnungsvolle Botschaft auf Zweifel und Trauer und Unglauben. Und Jesu erste Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist ein Gespräch mit Jesus, wo er sie erstmal kritisieren muss. Wo er ihnen erstmal aufzeigen muss, warum habt ihr nicht geglaubt? Ich habe euch mehrmals Personen geschickt. Und das ist die Frage heute Morgen auch an dich und an mich persönlich. Wie gehen wir mit Zweifeln um? Wie gehst du auch mit der Osterbotschaft um? Das Wunder von Ostern, Jesus lebt. Die Frage ist, glaubst du das? Vielleicht hast du jetzt die letzten Tage ausführlich diese Geschichte gehört. Ausführlich wurdest du mit hineingenommen in diese Begebenheiten, wo Jesus als König gefeiert wird, das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, wie Jesus am Kreuz stirbt für dich und für mich, für deine Schuld, für meine Schuld, wo er den Weg ebnet, wo er am dritten Tag auferstanden ist, das erlebt, dass er uns eine Hoffnung, eine Ewigkeitsperspektive schenkt. Und es kann eine wunderbare Geschichte sein. Und du kannst es als Geschichte so wahrnehmen. Die Frage, die entscheidende Frage aber heute Morgen ist, glaubst du das? Lässt du es ein, dass diese Geschichte in deinem Leben wirksam wird? Dass der Auferstandene in deinem Leben wirkt? Dass der Auferstandene wirklich in dir lebt? Und dass du erlebst, dass er wirklich eine Hoffnung in dein Leben auch schenkt? Eine Perspektive, die unglaublich ist. Weil diese Botschaft verändert alles. Jesus lebt, das Grab ist leer. Ja, der Tod hat keine Macht mehr. Und das ist das Besondere für Kinder Gottes. Wenn wir hier eines Tages die Augen schließen, werden wir im selben Augenblick die Augen wieder öffnen und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Hier änderte sich in dieser Situation das Zeitalter. Nun passiert es so, dass von nun an es vom Schauen zum Glauben übergegangen ist. Die Jünger konnten Jesus persönlich sehen. Aber sie durften jetzt diese gute Nachricht, diese Botschaft weitertragen an Nächsten und würden auf Unglauben stoßen. Wir sind die Generation, die Jesus noch nicht gesehen hat. Wir dürfen aber daran glauben. Glaubst du das? Und dieser Gott, dieser Jesus, der lebt und uns liebt, der unsere Nöte kennt, der unseren Zweifel, unsere Not, unsere Angst, dieser Jesus möchte dir persönlich begegnen, eine persönliche Beziehung eingehen, weil er die Zukunft, die Ewigkeit mit dir und mir verbringen möchte. Und so darfst auch du, wenn du Jesus in deinem Leben hast, ewig leben und brauchst dich nicht mehr von dem Tod zu fürchten. Weil wir durch den Tod und durch die Auferstehung den Zugang haben zum ewigen Leben. Und ich finde es so besonders, dass Jesus hier so sein Vaterherz zeigt, nämlich er bleibt hier bei den Jüngern, begegnet ihnen, stärkt sie, gibt ihnen aber noch einen weiteren Auftrag. Er glaubt an sie. Obwohl sie so einen Unglauben zeigen, weiß er, dass in diesen Personen Potenzial drin steckt. Und sie werden jetzt zu den Boten, die selber dran gezweifelt haben, zu den Boten, die die hoffnungsvollste Botschaft weitertragen sollten. Denn Markus hängt hier in unserer Geschichte, die in Vers 14 eigentlich endet, den Vers 15 noch an. Und den finde ich so besonders, weil in Vers 15 das hier Markus erwähnt und sagt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ihr Lieben, ab dem Zeitpunkt, ab diesem Ostersonntag, sollte die beste Nachricht weitergetragen werden. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Die gute Nachricht heißt, Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen ist es so wunderbar und passend, wo Jesus hier diesen Auftrag gibt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. So möchte ich dir und mir heute Morgen zusprechen, lasst auch uns diese gute Nachricht, die gute Botschaft weitertragen, weitergeben, es erzählen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er eine persönliche Beziehung zu dir und zu mir auch haben möchte und dass er jeden Einzelnen liebt, dich und mich. Und vielleicht sitzt du hier und du hast diesen Jesus noch nicht als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen. Du kennst die Geschichte, du weißt, was alles so passiert ist, aber hast es noch nicht persönlich in deinem Leben angenommen. Es ist nur ein Gebet, davon zu entfernt, die beste Botschaft der Welt anzunehmen. Sein Nachfolger zu werden, zu erleben, dass auch für dich der Tod nicht mehr hier auf dieser Erde endet und der Tod keine Hoffnungslosigkeit ist, sondern eine Hoffnung ist. Eine Hoffnung, weil du ewig leben wirst. Möchte ich diese Einladung für dich aussprechen. Sprich Personen deines Vertrauens an. Komm gerne nach dem Gottesdienst hier hin. Wir können gerne darüber sprechen. Und das ist die beste Nachricht, die wir haben dürfen. Und so gilt auch für uns diese gute Nachricht, Jesus lebt. Und die Frage, die entscheidende Frage heute Morgen an dich und an mich, glaubst du das? Amen.